Buch des Auszugs von Israel aus der Gefangenschaft. Und diese Geschichte, wie Gott Mose begegnet, wisst ihr, wenn ich die nur lese, dann geht ein Schauern über meinen Rücken. Ich bin tief berührt von der Art und Weise, wie Gott ist, wie Gott zu uns ist. Ich möchte diese Gedanken mit euch teilen. Ich lese erstmal bis zu einer bestimmten Stelle. Eigentlich wollte ich bis Vers 10 lesen, aber so weit werden wir heute Morgen wahrscheinlich nicht kommen. Also, erst 2. Mose 3, Exodus 3. Mose aber weidete, Exodus 3, Mose aber weidete das Kleinvieh seines Schwiegervaters Jethro, des Priesters der Midianiter. Als er nun einst die Herde über die Steppe hinausgetrieben hatte, kam er an den Berg Gottes, an den Horeb. Da erschien ihm der Engel des Herrn als eine Feuerflamme, die mitten aus einem Dornbusch hervorschlug. Und als er hinblickte, sah er, dass der Dornbusch im Feuer brannte, ohne jedoch vom Feuer verzehrt zu werden. Da dachte Mose: Ich will doch hingehen und mir diese wunderbare Erscheinung ansehen, warum der Dornbusch nicht verbrennt. Als nun der Herr sah, dass er herankam, um nachzusehen, rief ihm Gott aus dem Dornbusch heraus die Worte zu: Mose, Mose. Er antwortete: Hier bin ich. Bis hierhin. Liebe Geschwister, seit einigen Jahren, im Grunde genommen mein ganzes Leben, habe ich immer schon gespürt, dass die Bibel, das Wort Gottes, ganz von Gott ist, aber sie enthält auch eine Botschaft. Und das können wir nicht voneinander trennen. Die Bibel ist das geschriebene Wort Gottes, aber in diesem geschriebenen Wort Gottes ist das lebendige Wort Gottes, nämlich das Rhema. Insofern bin ich doch ein Rhema-Prediger, denn ich bin jemand, der gerne aus dem offenbarten, geschriebenen Wort Gottes das lebendige, wirkende Wort Gottes herauslesen und heraus destillieren möchte. Der Text, den ich uns jetzt gelesen habe, ist so eine Goldader. Ich habe euch, glaube ich, schon einmal gesagt, ich sehe das geschriebene Wort Gottes wie ein Bergwerk an, ein Flöz. Da ist ein Schacht gegraben worden und von diesem Schacht geht ein Stollen und da gehen die Bergleute hinein und graben Gold. Das kann jetzt auch Zinn oder Kupfer oder irgendetwas anderes sein, auf jeden Fall ein Edelmetall. Und sie gehen da hinein und da ist viel Gestein. Und in diesem Gestein verborgen sind die Adern. Ja? Es gibt Menschen, die halten sich dann bei dem Gestein auf und raten oder diskutieren über irgendwelche Nebensächlichkeiten. Ich möchte lieber die Goldadern, die Edelmetalladern entdecken und darüber predigen. Und dieser Text hier ist so eine reine Goldader. Und er enthält schon das ganze Neue Testament. Es ist nicht so, dass das Neue Testament mit dem Neuen Testament beginnt. Das Neue Testament ist schon im Alten. Muss nur entdeckt werden. Es ist zwar noch versiegelt, aber es muss entdeckt werden. Und so ist manches vom Alten Testament auch im Neuen Testament. Zum Beispiel bestimmte Kleidervorschriften. Ich will mich jetzt nicht hier auf schwieriges Terrain begeben, aber manches im Neuen Testament, zum Beispiel, wenn die Jünger Jesu meinen, sie müssten nach dem Weggang von Jesus noch einen wählen, weil ja Judas verloren gegangen war und dann wurde ja Matthias gewählt in Apostelgeschichte Kapitel 1, dann spürt man, das ist eine Handlung, die im Grunde genommen aus dem Denken des Alten Testamentes herkommt. Denn das wirklich Neue Testament beginnt erst richtig mit Pfingsten. Pfingsten kommt der Heilige Geist und macht das ganze Wort Gottes lebendig. So, gehen wir mal zurück zum Text. Hier in Kapitel 3 können wir Dinge entdecken, die so neutestamentlich sind, so wunderbar, so grandios, dass wir nur staunen können. Erst als ich gerade eben las, bin ich hier auf Jethro, den Priester der Midianiter, gekommen. Es gab zu allen Zeiten in Völkern, die verborgen irgendwo gelebt haben, ein Gotteswirken. Gott hat nicht nur in Israel hineingewirkt, nicht nur zu Männern und Frauen Gottes gesprochen, sondern er hat überall auf der Welt seine Offenbarung gegeben. Nur diese Menschen wie Jethro hatten noch nicht dem lebendigen Gott begegnet, aber sie suchten schon nach dem lebendigen Gott und dienten ihm. Das waren Menschen, die auf der Suche nach Gott waren, und wie wir gleich sehen, ist ja Jethro dann mit Mose zusammen, und Mose hat ihm dann bestimmte Dinge weitererzählt, die er erlebt hat, und Jethro später kommt dann auch zu Israel und sagt, was, wie wunderbar ist Gott, wie er euch gesegnet hat, und er wird, denke ich mal, auch zu einem Anbeter Gottes. So, fangen wir mal an. Mose aber weidete das Kleinvieh seines Schwiegervaters Jethro. Das ist das ganz Normale, was wir tun. Wir leben ein normales Leben. Ihr beiden seid viel zu Hause. Du bist im Altenheim. Mein Bruder George ist auch irgendwo. Ich bin im Geschäft. Wir alle sind in unseren ganz normalen Lebensabläufen. Es gibt keinen Menschen in der Bibel, der nicht normal gelebt hätte. Das war mit Noah so, mit allen Heiligen. Von David lesen wir, dass er das Kleinvieh hütete und dass er mit Löwen und mit Bären kämpfte. Das war schon sehr außergewöhnlich. Die erste Lehre, die wir aus diesem Text ziehen können, ist, Gott begegnet uns im Unscheinbaren, im ganz Normalen. Jemand steht in der Küche und kocht, jemand steht im Schleifstein und schleift Brillen, jemand liegt unter dem Auto und repariert das Auto. Und Gottes Offenbarung ist immer da. Und Gott geht schwanger damit, wie er uns begegnen kann. Aber er kommt gerne in das Unscheinbare hinein. Mose weidete einfach das Kleinvieh seines Schwiegervaters. Als er nun einst die Herde über die Steppe hinaus getrieben hatte. Er hatte wahrscheinlich mit seinen Tieren immer in ganz bestimmten Gefilden gearbeitet und geweidet. Aber eines Tages sagte er sich, ich will doch mal ein bisschen weitergehen. Jetzt kommt ein zweiter guter Gedanke. Mose trieb das Vieh über den gewohnten Bereich hinaus. Was heißt das? Das bedeutet, ich gehe ein bestimmtes Risiko ein. Ich gehe einmal irgendwo hin, wo ich noch nicht gewesen war. Ich fange an, ein Buch zu lesen, was ungewöhnlich für mich ist. Aber ich riskiere, vielleicht steht da etwas Neues und Wichtiges für mich drin. Oder ich höre einen Redner, der etwas verkündigt, was ich noch nie gehört habe. Und ich öffne mich diesen neuen Gedanken. Ich bin bereit, das Alte zu verlassen und mich dem Neuen zuzuwenden. Ich bin bereit, nicht immer nur an meinen alten Vorstellungen festzuhalten, sondern zu fragen, Gott, was hast du Neues mit mir vor? Mose trieb das Vieh über den gewohnten Bereich hinaus. Oft ist es der ungewöhnliche Schritt von uns Menschen, die Situation des Risikos, die uns in Gottes Arme treibt. Ich möchte uns ermutigen, nie aufzuhören, das Außergewöhnliche, dem Außergewöhnlichen zu begegnen. Ich würde mal nicht sagen, das Außergewöhnliche zu suchen. Besser ist es, treu im Gewöhnlichen zu sein, aber bereit zu sein für das Außergewöhnliche. Wenn ich immer nur auf der Suche nach dem Außergewöhnlichen bin, kann ich auch leicht auf Abwege geraten. Wenn ich aber gehorsam die normalen Dinge tue, aber mich öffne für das Neue, was Gott in mein Leben hineinbringe, dann kann ich etwas ganz Neues erleben. Darin ist mir meine Mutter ein Vorbild. Meine Mutter mit ihren 92 Jahren, ich muss ihr ja immer die Predigten bringen, ja, hier aus der Gemeinde im Moment, kann sie aber nichts mehr hören. Ich weiß nicht, ob sie noch jemals irgendwie etwas Neues hören wird. Auf jeden Fall, Wieland, hast du etwas, worüber hast du gepredigt? Sie will es aber genau wissen. Dann sage ich ihr die Dinge und dann sagt sie, oh, das ist interessant. Das ist ja ein neuer Gedanke. Sie ist auch mit 92 Jahren noch bereit, sich dem Neuen und Ungewöhnlichen zu öffnen. Und so möchte Gott uns immer wieder hinführen in seine neuen Wege mit uns. Da erschien ihm der Engel des Herrn als eine Feuerflamme. Später lesen wir, dass es der Herr ist und dann, dass es Gott ist. Warum jetzt zuerst der Engel kommt und dann Gott auf einmal durch den Engel spricht, das wissen wir nicht. Das ist einfach hier im Text drin. Auf jeden Fall, der Engel erscheint und mit dem Engel erscheint Gott. Nächster Gedanke. Was wir brauchen, ist die Offenbarung Gottes. Und die sollten wir nicht selber machen. Die sollten wir auch nicht in etwas hineininterpretieren, wo nichts Besonderes ist. Aber wir sollten offen dafür sein. Ich warte auf das Erscheinen Gottes. Da erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme. Der Eingriff Gottes in unsere Menschheit, in unsere Menschheitsgeschichte, ist unser einziger Rettungsanker. Was hier im Grunde genommen geschieht, ist der Beginn der Offenbarungsreligion. Ich will dazu etwas erklären. Wir reden ja von den sogenannten Weltreligionen und man zählt das Christentum auch zur Religion. Wir als Gläubige wissen, das ist nicht wirklich so. Denn Religionen sind die Versuche der Menschen, zu Gott zu kommen. Aber der christliche Glaube und auch der jüdische Glaube ist der Versuch Gottes, zu uns Menschen zu kommen. Dass Gott in unsere Welt hineinkommt und unsere Welt adelt mit Göttlichkeit, das ist sein heiliger Wille und die Gnade, die er uns geoffenbart hat. Ich finde es unglaublich, dass mit diesem Vers etwas in die Welt hineinkommt, was vorher nicht da war. Es war schon bei Abraham da, denn Gott kam ja auch zu Abraham und sagte, Abraham, verlasse dein Vaterhaus und gehe. Schon da tritt Gott in Erscheinung und offenbart sich einem Menschen und offenbart den Glauben. Hier offenbart Gott sich durch Mose seinem ganzen Volk. Und dann müssen wir lange warten bis zum Neuen Testament. Da offenbart sich Gott in Jesus der ganzen Welt. Noch einmal. Ich würde sagen, es fängt an mit Noah. Gott offenbart sich Noah als der rettende Gott. Der Gott, der eine Arche baut, um die Menschen zu retten. Abraham offenbart er sich, er kommt und offenbart sich als der Gott, der sagt, vertraut mir, glaubt an mich. Die Offenbarung des Glaubens. Mose offenbart er sich, indem er sagt, ich will mein Volk retten aus der Sklaverei der Ägypter. Er offenbart sich als der Retter eines ganzen Volkes. Und im Neuen Testament heißt es dann, euch ist heute der Retter erschienen, der Retter für die ganze Welt. Amen. Das ist der Eingriff Gottes in unsere Menschheitsgeschichte. Und wenn ich mit Menschen rede in meinen Gesprächen, dann mache ich ihnen immer wieder deutlich, wissen Sie, was ich glaube? Ich glaube nicht an den Katholizismus, ich glaube nicht an die evangelische Kirche. Ich glaube aber daran, dass es dem Schöpfer des ganzen Universums gefallen hat, persönlich in unsere Menschheitsgeschichte hineinzukommen und mich anzusprechen und zu sagen, Wieland, ich liebe dich. Wenn ihr so euer Zeugnis beginnt, dann hören die Menschen zu. Wenn ihr anfangt davon zu schwafeln, von Gemeinde und Kirche und Prediger und dies und jenes, dann, ja, aber wenn du davon redest, Gott ist mir begegnet. Er lebt in mir. Puh. Dann kannst du natürlich, dann sagt jemand, komm, hör mal auf, Feierabend, will ich nichts mehr von wissen. Dann erzeugst du eine Spannungssituation, aber auch die Möglichkeit, ins Gespräch zu kommen. Okay. Da erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme, die mitten aus einem Dornbusch hervorschlug. Mal kurz innehalten. Gott erscheint als Feuer. Später lesen wir bei Eli, dass Gott nicht in dem Feuer war, sondern in dem sanften Säuseln, okay? Hier ist Gott in dem Feuer. Und das hat eine besondere Bedeutung. Feuer ist das, was alles verzehrt und alles vernichtet. Stimmt's? Wir lesen von Städten, die auch aus Beton waren, und Feuer hat diese komplett vernichtet. Ich weiß nicht warum, vielleicht war da Holz drin, denn normalerweise Beton brennt nicht. Wir lesen aber immer wieder von Feuersbrünsten. Feuer verzehrt. Wenn Gott kommt im Feuer, in diesem Busch, dann bedeutet das, lieber Mose, ich will mich dir offenbaren, aber ich sage dir eins, ich verzehre alles, was von Menschen kommt. Und ich bringe Offenbarung von dem, was im Himmel ist. Ich mag nicht eure menschlichen Gedanken, eure menschlichen Spekulationen und Philosophien. Ich mag euer leeres Herz und eure Offenheit für das, was ich euch bringen möchte. Gott kommt im Feuer. Und dieses Feuer kommt aus einem Dornbusch. Ich habe mal nachgeguckt, ein Dornbusch, der lateinische Name Cassia abovata. Das ist ein Dornbusch. Wissen wir, für was ein Dornbusch in der Bibel steht? Was ist ein Dornbusch in der damaligen Zeit und heute gewesen? Es ist das niedrigste Gewächs, was man sich vorstellen kann. Jedes Gras, jede Blume ist wertvoller. Ein Dornbusch ist etwas Negatives. Er hat Stacheln. Er ist trocken. Er enthält keine Feuchtigkeit. Gott erwählt sich das niedrigste Gewächs auf der Erde, um zu Mose zu reden. Und Gott erwählt gerne die niedrigsten und einfachsten Menschen, um zu reden. Wie ich gelesen habe, ist Spurgeon nicht von irgendeinem großen Redner angesprochen worden, von einem Billy Graham oder irgendeinem anderen großen Tier im Reich Gottes, sondern von einem mickrigen Ältesten, der stotterte und nur einfach reden konnte. Und unter seiner Verkündigung saß Spurgeon und bekehrte sich. Und aus ihm wurde ein ganz großer Prediger. Es ist das Niedrige und Verächtliche, durch was Gott redet. Es sind die einfachen Situationen, es sind die Dornbüsche in dieser Welt, in denen Gott auf einmal drin ist. Und es war eine Dornenkrone, die der Gott des Himmels am Kreuz aufhatte. Und diese Krone schmückte seinen Kopf. Wie konnte so ein Mensch der Retter der Welt sein? Komm, wir wollen an dich glauben. Steig hernieder und zeig uns, dass du die Fesseln einfach zerreißen kannst. Offenbare dich in deiner göttlichen Kraft. dann wollen wir an dich glauben. Ich glaube, wenn Jesus das getan hätte, dann wären die alle tot umgefallen. Aber er tat es nicht. Gott ist in einem Dornbusch. Die Flamme schlug mitten aus einem Dornbusch hervor. Und als er hinblickte, sah er, dass der Dornbusch im Feuer brannte, ohne jedoch vom Feuer verzehrt zu werden. Und jetzt habe ich eine Botschaft an die Leiter unter uns. Wer ist in einer Leiterposition? Ihr könnt euch selber fragen, ihr könnt zurückgehen in eurem Leben, wo habe ich mal Verantwortung getragen, vielleicht in einer Firma, in irgendeiner Institution. Was passiert da? Du trägst Verantwortung. Auf dir lastet eine Verantwortung. Und du musst dein ganzes Leben hingeben, um den Dienst tun zu können. So geht es vielen Predigern, so geht es vielen Leitern. Sie leiten eine mittlere oder eine größere Gemeinde. Und was passiert mit ihnen? Sie verzehren sich. Ich habe in meiner Zeit, wo wir viele Leitertreffen hatten, viele Menschen kennengelernt, die einen sogenannten Burnout hatten, die einen Zusammenbruch hatten, dass sie nichts mehr machen konnten. Und sie brauchten eine lange Auszeit, um Abstand zu gewinnen und wieder normal zu werden. Es gibt eine gute Botschaft für Leiter. Du kannst brennen und nicht verbrennen. Got it? You can burn, but you don't burn off or burn out. Und wenn ich Gott für eine Sache wirklich total danken kann, dass er mich immer vor dem Ausbrennen bewahrt hat. Ich bin nie ausgebrannt in meinem Dienst. Niemals. Noch nicht mal annähernd. Ich hatte immer, auch in meinem intensivsten Dienst, einen Abstand. Hier bin ich und hier ist der Dienst. Gewiss, das war irgendwo eine Einheit. Aber es gab immer noch etwas, was näher an mir dran war als mein Dienst. Das war Jesus selbst. Jesus war immer nah bei mir. Das hat mich davor bewahrt, in irgendeiner Situation zu verzweifeln oder auszubrennen. Ich finde, das ist eine wichtige Botschaft für Leiter. Dieser Busch brannte und verbrannte doch nicht. Ich meine, die Wüste wäre nicht ärmer geworden, wenn der Busch verbrannt worden wäre, oder? Vielleicht hätte das auch eine Bedeutung gehabt. Ich finde es hier gut, er verbrannte nicht. Denn Gott hat den Dornbusch gemacht. Der Dornbusch sollte auch hinterher weiter ein Dornbusch sein. Vielleicht hat sich der Dornbusch hinterher gefreut, dass er immer noch leben durfte. Nochmal, als eine Feuerflamme. Ja, das ist noch dieser Gedanke, dass Gott auch in seiner Begegnung mit Mose immer der andere Gott ist. Vielleicht kommen wir da später drauf, wenn es darum geht, die Schuhe auszuziehen. Ich springe das jetzt mal. Ja. So, jetzt gehen wir einen Schritt weiter. So, die mitten aus dem Dornbusch hervorschlug, als er, nämlich Mose, hinblickte. Wir begegnen jetzt einem interessanten Wort, und das Wort heißt immer blicken, schauen oder sehen. Ja? Er blickte hin, dann sah er. Und dann heißt es, und dann dachte Mose, jetzt will ich hingehen und mir die wunderbare Erscheinung ansehen, warum der Dornbusch nicht verbrennt. Als nun der Herr sah, dass Mose herankam, um nachzusehen und so weiter. Merkt ihr was? Hier geht es um das Schauen um das Sehen, um das Hinsehen, um das Nachschauen. So sind wir Menschen. Wir haben wunderbare Augen. Wir haben eine Empfindung für bestimmte Dinge. Und wenn Gott kommt, dann kommt er so, dass wir hier auch etwas sehen und hören können. Als er hinblickte, er blickte also hin, von dem Blicken zum Sehen, seine Augen nahmen das wahr. Und dann merkte er, das ist ja ungewöhnlich, denn der Busch brennt, aber er verbrennt nicht. Und dann kommt er zu der Entscheidung, ich will jetzt hingehen. Und das ist ein ganz besonderer Schritt, den wir tun müssen. Wenn wir merken, hier geschieht etwas, hier redet Gott, hier ist etwas Ungewöhnliches, wir sind ja aus dem Normalen herausgegangen, wir haben die Herde über die Grenze hinausgetrieben und jetzt kommt dieses Ungewöhnliche und wieder gehen wir einen Schritt weiter, wir gehen hin, wir wollen nachgucken. Es gibt Menschen, die bleiben stehen, die gucken aus der Entfernung das Spektakel an, aber das verändert sie nicht. Es verändert gar nichts an ihnen. Wieso? Das war ein interessanter Redner. Ja, das war ein sehr schöner Lobpreis. Ein tolles Konzert. Ach ja, die Frau ist geheilt worden. Naja, sowas soll es geben. Und sie bleiben die gleichen. Mose geht wieder einen Schritt weiter. Er geht hin und guckt nach. Er hätte ja auch sagen können, das gefällt mir nicht. I better pass away. Nein, er geht hin und guckt nach. Das Verlassen der Gewohnheiten, der Normalitäten und alten Vorstellungen, das Abbiegen vom gewohnten Weg kann zu neuen Entdeckungen führen. Denn im Urtext, ich habe da so einen ganz tollen Kommentar von Helmut Frey, ein Professor für Theologie in Bethel damals gewesen. Ich bin einmal ihm auch selber begegnet. Und er schreibt hier den Urtext und dann heißt es, Mose bog ab vom normalen Weg. Ich wünsche uns, dass wir immer wieder, wenn wir merken, hier redet Gott, dass wir abbiegen und bereit sind, einen neuen Weg zu gehen. An wie vielen Gelegenheiten kann ich mich entsinnen? Ich war in der Jugendzeit, auf vielen Freizeiten, auf Konferenzen, auf Jugendkonferenzen. Und dann ist eine tolle Botschaft von da vorne. So, und jetzt sitzt du hier und du merkst, der Geist Gottes redet zu dir. Und du kannst dieses sanfte Reden auch überhören. Ich hoffe, dass wir in den letzten 4 Jahren, so lange wie ich hier im Dienst bin in der Gemeinde, Gott nicht überhört haben. Ich wünsche mir, dass Geschwister aus unserer Gemeinde nicht nur hingehört haben, sondern nachgeschaut haben und bereit waren, vom Weg abzubiegen, um mal nachzugucken, was hat der Wieland denn wirklich gesagt? Wie oft bin ich aufgestanden in solchen Konferenzen und ich bin nach vorne gegangen und ich habe mich segnen lassen. Ich kann mich erinnern an tolle Freizeit mit Jugend, mit einer Mission. Das war eine sehr lebendige Zeit. Ich erinnere mich an das Jesushaus in Düsseldorf, wo Gottes Geist so stark auf mir lastete und wo ich nach vorne ging, um zu sagen, Herr, wenn du wirklich zu mir reden willst, dann lass es an mir geschehen, ich bin bereit. Bieg ab vom Weg und sei bereit, neue Entdeckungen zu machen. Da dachte Mose, ich will doch hingehen und mir diese wunderbare Erscheinung ansehen, warum der Dornbusch nicht verbrennt. Interessant ist dabei auch, es ist dieses Normale, was ihn attraktiert, was ihn hinzieht, was ihn auch das Unnormale tun lässt. Und in diesem Normalen offenbart Gott dann das Außergewöhnliche. Als nun der Herr sah, dass er herankam, um nachzusehen. Hiermit möchte ich heute eigentlich ganz gern schließen und wir machen mit diesem Text beim nächsten Mal weiter.